Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Von 595 Kilo Körpergewicht runter auf 120 Kilo. Der ehemals schwerste Mensch der Welt will das schaffen. Das geht nur mit OPs. Der Mann hat immerhin so viel gewogen wie ein Eisbär. Und wenn ich mal 5 Kilo abnehme, ja, dann feiere ich das. Jetzt kommt's, er hat schon 240 Kilo abgenommen. Also die Hälfte hat er geschafft und die nächste OP scheint auch geglückt zu sein. Das heißt es heute. Wir sprechen gleich mit einem Hamburger Arzt, der genau solche Operationen durchführt, darüber, was ein menschlicher Körper alles aushalten kann. Vorher ist Paragraph 219a des Strafgesetzbuches bei uns Thema. Johannes Döbbelt aus unserem Team hat sich heute mit dem beschäftigt.
Ja, auch da geht's um Ärzte und zwar um solche, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, also Frauenärzte zum Beispiel. Und der Paragraph sagt, dass du als Arzt nicht sagen darfst, auf deiner Internet zum Beispiel, dass du das anbietest. Mhm. Das gilt nämlich dann schon als unzulässige Werbung dafür und da gab es heute ein Urteil zu.
Darüber sprechen wir gleich in 4 Minuten und wir schalten natürlich zu unserer Korrespondentin nach Ägypten, wo es heute auf der Sinai-Halbinsel einen schlimmen Terroranschlag auf eine Moschee gegeben hat. Am Mikrofon ist Ralf Günther. Hallo.
Deutschlandfunk Nova.
Dürfen Ärzte auf ihrer Internetseite schreiben, hier in meiner Praxis, da können sie einen Schwangerschaftsabbruch, also eine Abtreibung vornehmen lassen. In Deutschland ist das tatsächlich verboten. Das hat das Amtsgericht Gießen heute in einem Urteil nochmal bekräftigt. Eine Ärztin aus Gießen, die wurde zu einer Geldstrafe von rund 6.000 Euro verurteilt, wegen unerlaubter Werbung für Schwangerschaftsabbrüche. Johannes Döbbelt aus unserem Deutschlandfunk Nova Team, du hast dir dieses Urteil und die Hintergründe genauer angeschaut. Wie hat das Gericht das Urteil gegen die Ärztin begründet?
Mit dem ziemlich umstrittenen Paragraphen 219a des Strafgesetzbuches. Der verbietet es nämlich, dass man Schwangerschaftsabbrüche öffentlich, Zitat, anbietet, ankündigt oder anpreist. Unter anderem, wenn man damit einen Vermögensvorteil haben möchte, so heißt das. Also sprich, wenn man damit Geld verdient, zum Beispiel als Frauenarzt oder Frauenärztin, so steht es im Gesetz.
Und das war nach Auffassung des Gerichts in diesem Fall erfüllt?
Ja, also die Ärztin aus Gießen, die hatte im Jahr 2015 auf ihrer Internetseite einmal ein PDF zum Download mit so gesetzlichen und medizinischen Informationen zum Thema bereitgestellt und sie hat geschrieben, dass sie eben in ihrer Praxis Abtreibungen durchführt und deswegen hat das Gericht gesagt, die Ärztin hat ein öffentliches Angebot von Abtreibungen ihres Vorteils wegen, so heißt das dann, gemacht und deshalb ist die Verurteilung zur Geldstrafe dann gekommen.
Wenn man als Arzt oder Ärztin nicht auf seiner Webseite darüber informieren darf, wie soll dann eine Frau, die über eine Abtreibung dann nachdenkt, denn sonst wissen, an wen sie sich wenden kann.
Ja, die muss in Deutschland zu einer Beratungsstelle gehen, diese sogenannten Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen. Die bieten zum Beispiel Pro Familia oder die Diakonie an, gibt verschiedene Anbieter und die geben dir dann eine Liste mit Ärzten oder Kliniken in der Umgebung, wo du eine Abtreibung durchführen lassen kannst.
Welche Reaktionen gibt es jetzt auf dieses Urteil?
Viele Reaktionen gehen in die Richtung, dass dieser Paragraph 219a völlig überholt sei und sofort abgeschaffen werden müsse. Also die Ärztin aus Gießen selbst, die hatte dazu schon vor längerer Zeit eine Online-Petition gestartet, die sich eben für die Abschaffung dieses Paragraphen einsetzt. Die Petition haben mittlerweile 118.000 Menschen unterzeichnet und draußen vor dem Gericht gab es auch eine Demo von Leuten, die die Ärztin und ihr Anliegen unterstützt haben und da hat eine Demonstrantin das hier gesagt.
Wenn Frauen heute googeln und alle googeln ihre Krankheiten oder ihre Probleme oder irgendwelche Ratschläge für Lebenslagen, dann kommen sie eben nur auf die unseriösen Seiten oder Seiten von Lebensschützern oder wo nicht ordentliche medizinische Fakten stehen und dann ist es heutzutage ein Unding, dass man keine wissenschaftlichen Fakten sehen kann und sich nicht wirklich informieren kann.
Also es gibt zwar schon seriöse Internetseiten zum Thema, zum Beispiel von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Da gibt es auch entsprechende Informationen. Aber diese Seiten verweisen dann eben auch auf die offiziellen Beratungsstellen, an die man sich ja eben wenden muss, wenn man abtreiben lassen will.
So, jetzt gibt es dieses Urteil. Was sagt die Politik dazu?
Politiker aus SPD, FDP, Grüne und Linken, die haben alle gesagt, dieses Gesetz sollte komplett gestrichen werden. Argument: Es sei einfach absurd, dass sich eine Frau noch nicht mal über Abtreibung informieren dürfe. Und die CDU ist aber anderer Meinung. Da sagen mehrere Politiker, das Werbeverbot ist richtig. Es soll Geschäftsmodelle mit Abtreibungen verhindern und auch verhindern, dass Abtreibungen dadurch irgendwie verharmlost werden.
Welche Haltung hat man denn außerhalb von Deutschland zu diesem Thema?
Ja, ich habe heute mit einem Frauenarzt aus Österreich gesprochen, der eine ziemlich kritische Sicht auf diese deutsche Rechtslage hat. Christian Fiala heißt er, Gynäkologe aus Wien, und er hat auch ein Museum für Verhütung und Schwangerschaftsabbruch in Wien gegründet, hat sich also auch ein bisschen mit der Geschichte des Themas beschäftigt. Und der sagt, die Gesetze in Deutschland zum Thema Abtreibung seien frauenverachtend und völlig überholt.
Verbote, die kommen eben aus einer Zeit, aus einer vergangenen Zeit, aus der Monarchie und dem Faschismus. Zur Erinnerung, auch unter Hitler war die Abtreibung verboten und sogar mit der Todesstrafe geahndet. Und wenn wir im Hier und Jetzt evidenzbasiert und unter die Menschenrechte auch für Frauen anerkennen wollen, dann müssen wir das tun und müssen wir Frauen die Entscheidungsfreiheit geben.
Gibt es eben aber gerade nicht, laut Christian Fiala. Die deutsche Rechtslage mit dem Werbeverbot, die sei in Westeuropa einmalig. In anderen Ländern, zum Beispiel in Österreich, ist es nämlich ganz legal, als Arzt auf deine Internetseite zu schreiben, dass du Abtreibungen in deiner Praxis durchführst. Und deswegen macht Christian Fiala auch genau das, was in Deutschland verboten ist, auf seiner Internetseite. Abtreibung.at heißt die. Da kannst du dann auch eben für Deutschland nachgucken, welche Ärzte und Kliniken hier Abtreibungen anbieten.
Weil das eben so empörend ist, habe ich dann in Österreich die Homepage gemacht und dort diese 1100 Ärzte aufgeführt, damit Frauen auch in Deutschland, so wie im restlichen Westeuropa, selbstbestimmt entscheiden können, ob sie einen Abbruch machen und wenn ja, wo sie den durchführen lassen.
Ja, es geht nicht nur für Deutschland dort, sondern auch für Praxen und Kliniken in Österreich natürlich und auch in vielen anderen europäischen Ländern.
Das Amtsgericht Gießen hat heute eine Ärztin zu einer Geldstrafe verurteilt, weil diese auf ihrer Internetseite darüber informiert hat, dass Frauen Abtreibungen bei ihr durchführen lassen können. Hintergrund ist der umstrittene Paragraph 219 im deutschen Strafrecht. Die Infos von Johannes Döppelt.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Ihr habt lange drauf gewartet. Seit heute ist klar, wer der Lurch des Jahres wird. Der Lurch des Jahres 2018 ist, wir bauen übrigens schon gerade die Leitung zu unserem Tierexperten Dr. Mario Ludwig auf. Lurch des kommenden Jahres ist der Grasfrosch. Und ich höre gerade, ja, die Leitung steht. Mario, schön, dass du so kurzfristig Zeit für uns hast und so schnell reagiert hast. Ja, Dankeschön. Hallo, grüß dich. Alle zwei Jahre ernennt die Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde den Lurch des Jahres. Das Ziel ist klar, die fast immer bedrohten Tierarten sollen mehr Aufmerksamkeit in der Bevölkerung genießen. Mario, warum ist es diesmal der Grasfrosch geworden?
Ja, diese Deutsche Gesellschaft für Herpetologie, die gibt ja auch immer eine schöne Begründung dazu an, warum jemand Lurch oder Reptil des Jahres geworden ist. Und die sagen, ja, also der Grasfrosch, das ist immer noch eine unserer häufigsten Amphibienarten, aber sein Lebensraum ist bedroht. Eben durch die Intensivierung der Landwirtschaft, durch den Straßen- und Siedlungsbau. Und das hat jetzt schon Folgen. Also an manchen Orten sind die Populationen schon zusammengebrochen. Deshalb stehen Grasfrösche in den meisten Bundesländern auf der sogenannten Vorwarnliste der bedrohten Arten. Und in drei Bundesländern wird er sogar mittlerweile als gefährdet eingestuft.
Beschreib uns doch mal ganz kurz, wie der Grasfrosch aussieht.
Also er ist schon mal nicht grasgrün, wie der Name hier eigentlich sagt, sondern er ist eher so bräunlich, ist ein relativ großer, kräftiger Frosch, so 10 cm groß, hat ganz stark entwickelte Hinterbeine, kann also an Land relativ weit springen, bis zu einem Meter weit. Und die Weibchen sind deutlich größer als die Männchen, aber die haben da auch wieder einen Vorteil. Die haben kräftigere Vorderbeine. Und das ist auch gut so, weil sie diese kräftigen Vorderbeine, die brauchen die Männer da zum Sex.
Beim Sex? Wieso beim Sex?
Um sich festzuhalten, weil wenn jetzt die weiblichen Grasfrösche so Ende Februar, Anfang März aus ihren Winterquartieren kommen und dann zu ihren Laichgewässern marschieren, dann warten da die Männchen schon auf die. Sind die schon ein paar Tage vorher losmarschiert?
Natürlich.
Und die schnappen sich dann ein Weibchen und dann klammern die sich oft tagelang auf dem Rücken des Weibchens fest. Da brauchen sie diese guten Beine, weil die wollen ja nicht den Zeitpunkt verpassen, wenn das Weibchen seine Laichschnüre mit den Eiern ablegt, weil die wollen natürlich sofort diese Laichschnüre besamen, sobald die den Körper des Weibchens verlassen. Also es ist eine äußere Befruchtung, weil nur so können natürlich die Gene weitergegeben werden und das ist es ja, worauf es im Tierreich ankommt.
Du hast vorhin gesagt, Grasfrösche überwintern. Wo überwintern die?
Ganz unterschiedlich. Also so Anfang November fangen die an, suchen sich ein schönes Winterquartier. Das kann jetzt eine Erdhöhle sein, das kann ein Schlammloch sein, Hauptsache frostsicher. Aber viele Grasfrösche, das ist unglaublich, die überwintern auf dem Grund von Gewässern und fallen da in so eine genannte Winterstarre. Das heißt, die fahren ihren Stoffwechsel ganz nach unten auf so ein absolutes Minimum und die müssen auch nicht unter Wasser ersticken, weil die atmen dann nur noch über die Haut Und so kühle Gewässer, so kalte Gewässer, die haben wir ja im Winter, ne? Die haben einen sehr hohen Sauerstoffanteil. Und die Menge von Sauerstoff, die jetzt über die Haut eingeatmet wird, die reicht für so einen Frosch, der ja jetzt im Energiesparmodus ist, vollkommen aus.
Mhm. Wenn ich jetzt so einen kleinen Gartenteich habe, muss ich da aufpassen, dass der nicht komplett durchzufriert, wenn da Grasfrösche drin leben?
Also wenn du einen kleinen hast, tatsächlich, wenn der jetzt aber tiefer ist als 60 Zentimeter, dann friert der meistens nicht komplett zu. Also da ist unten immer noch ein bisschen Wasser. Aber es gibt so im Fall der Fälle noch einen guten Trick. Man wirft einfach im Herbst so ein kleines schwimmendes Holzstückchen auf den Teich oder einen Gummiball oder so ein Stück Styropor. Und das verhindert eben, dass der Teich komplett zufriert. Und das heißt also, es kann immer noch ein Sauerstoffaustausch stattfinden.
Sind denn Grasfrösche eigentlich auch bedroht, weil die Menschen gerne Froschschenkel essen?
Nee, eigentlich nicht. Also du weißt ja vielleicht, bei uns in Deutschland werden kaum noch Froschschenkel gegessen. Das ist ja mit Recht, gilt es als politisch unkorrekt. Es wäre außerdem verboten. Grasfrosch ist streng geschützt oder besonders geschützt nach Bundesnaturschutzgesetz und nach Bundesartenschutzverordnung. Und solche besonders geschützten Arten, die dürfen nicht gefangen, verletzt oder getötet werden. In Frankreich sieht es ja ein bisschen anders aus. Da werden pro Jahr immer noch 500.000 Kilogramm Froschschenkel gegessen, also pro Jahr. Aber auch da müssen die Grasfrösche eigentlich nichts befürchten, weil die sind einfach zu klein und zu leicht. Also so ein Grasfrosch, der wiegt gerade mal so 50 Gramm, da ist nichts dran. Und deshalb importieren die Franzosen eben vor allem aus Südostasien Ochsenfrösche, die wiegen bis zu einem Kilogramm. Das heißt, da ist ein Schenkeln was dran, beim Grasfrosch nicht, der muss sich da keine Sorgen machen.
Dr. Mario Ludwig über den Lurch des Jahres 2018 in Grasfrosch in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Komm, wir gehen was essen, aber zieh dir bitte nichts an. Nackt essen gehen, das geht. In Paris, da gibt es seit kurzem das erste FKK-Restaurant Frankreichs. Johannes Döbbelt aus unserem Team, hat man da wirklich gar nichts an, wenn man essen geht tatsächlich?
Doch, die Socken darfst du anbehalten. Und die Frauen auch ihre Schuhe. Die Besitzer sagen nämlich, die Frauen hängen an ihren Absätzen. Aber sonst wird wirklich FKK-mäßig alles ausgezogen. Also wenn du ankommst, dann verstauchst du deine Klamotten in so einem Schließfach und dann gehst du eben nackig an den Tisch. Und der Name des Restaurants, der passt natürlich auch zum Konzept, heißt nämlich O. Naturell.
Warum haben die Besitzer so ein Nacktrestaurant eröffnet? Sind es auch selbst FKK-Fans? Oder?
Nee, dachte ich auch. Er sind es aber gar nicht. Das sind einfach zwei Zwillingsbrüder, die eine ganz gute Geschäftsidee hatten, glaube ich. Also die haben vorher für eine Versicherung gearbeitet und hatten mit der FKK-Szene gar nichts am Hut. Aber sie sagen, sie wollten die Nudisten verstehen und entschlüsseln. Mhm. Und sie wollten eben, dass man auch als FKK-Fan jetzt vielleicht im Herbst oder im Winter irgendwo hingehen kann, wenn es draußen eben zu kalt ist, um nackig an den Strand zu gehen. Und Paris ist wohl auch ein ganz guter Standort für so ein Nacktrestaurant, denn Frankreich soll für FKK-Anhänger generell so ein gutes Land sein, weil einfach die FKK-Kultur relativ groß ist in Frankreich.
Was gibt's da zu essen? Hast du mal auf die Karte geguckt?
Ja, hört sich ganz gut an. Also so das Übliche an französischen Spezialitäten, auch Schnecken und so ein Kram, internationale Sachen aber auch. Drei-Gänge-Menü kostet 49 Euro, also nicht so wahnsinnig teuer.
Sind die Kellner auch nackt eigentlich?
Nee, die haben was an, die dürfen nämlich nicht nackt rumlaufen, das schreibt das französische Gesetz so vor.
Oh ja, natürlich. In Paris gibt es jetzt das erste FKK-Restaurant Frankreichs.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Der einst schwerste Mensch der Welt hat ordentlich abgenommen und verliert immer mehr Pfunde. Juan Pedro Franco ist 33 und hat mal 595 Kilo gewogen. Im Mai war dem Mexikaner dann ein erster Magen-Bypass gelegt worden. Neues Gewicht 366 Kilo. Und jetzt gab es wieder eine neue OP, die soll helfen, sein Gewicht auf rund 120 Kilo dann einzupendeln. Er hätte dann innerhalb von 12 Monaten 475 Kilo abgenommen. In Deutschlandfunk Nova haben wir heute mit Dr. Johannes Sander gesprochen. Er ist Oberarzt im Adipositas-Zentrum der Schönklinik Hamburg-Eilbeck. Und ich habe ihn gefragt, was verändert sich denn alles im Körper, wenn man so viel wiegt?
Sie haben von einem Patienten gesprochen, der weit über 500 Kilogramm auf die Waage bringt. Das ist auch für uns Adipositas-Chirurgen schon ein extremes Übergewicht. Und das führt in der Regel zu dramatischen Veränderungen im Körper und natürlich auch zu Veränderungen der Psyche des Patienten. Ich werde mich mal auf die medizinischen Folgeerkrankungen beschränken. Da sind zuallererst natürlich Stoffwechselerkrankungen zu nennen, wie Diabetes oder Bluthochdruck und erhöhte Blutfettwerte. Die Kombination aus diesen Erkrankungen wiederum kann Folgeerkrankungen auslösen, wie Herzinfarkt oder Schlaganfall, und das auch schon bei jüngeren Menschen. Natürlich die Skeletterkrankungen, degenerative Erkrankungen wie Gelenkverschleiß der Hüften, der Knie, der Fußgelenke. Das kann sogar dazu führen, dass jüngere Menschen im Alter von 20 oder 25 Jahren bereits nicht mehr in der Lage sind, ihrer Arbeit nachzugehen oder alleine längere Strecken zum Einkaufen zurückzulegen.
Eigentlich ein Wunder, dass das Skelett und das Herz sowas mitmachen, oder?
Ja, bei vielen Patienten ist man tatsächlich erstaunt, dass das ein relativ hohes Gewicht das noch mitmacht. Wir beobachten natürlich auch, dass bei länger bestehendem Übergewicht eben die Folgeerkrankungen auftreten und das Herz und das Skelett vor allem es irgendwann halt nicht mehr mitmachen und die Patienten wirklich in ihrem körperlichen Erleben und auch in ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit erheblich eingeschränkt sind.
Wenn man jetzt es schafft, tatsächlich viel abzunehmen, also von fast 600 runter auf 120 Kilo, gibt es so eine Faustformel, wie sehr das Leben verlängert, also pro 10 Kilo einen Monat oder ein Jahr?
Also eine Faustformel gibt es nicht. Es gibt umgekehrt gute Studien, die sagen, um wie viele Jahre in etwa das Leben verkürzt wird, wenn ein Body-Mass-Index jenseits der 40 vorliegt. Da gibt es sehr gute Vergleiche und die Verkürzung der Lebenszeit ist in etwa so stark ausgeprägt wie bei einer Krebserkrankung im Durchschnitt. Das muss man sich immer vor Augen halten, wenn man so ein bisschen lapidar über das Übergewicht spricht. Das ist tatsächlich eine ernstzunehmende Erkrankung. Aber es gibt tatsächlich auch Beobachtungen, die zeigen, dass die Lebenserwartung steigt, wenn das Gewicht deutlich reduziert wird, zum Beispiel auch durch eine Operation. Das lässt sich aber nicht an Zahlen genau festmachen. Also man kann nicht sagen, 10 Kilo Gewichtsverlust führen zu 3 Monaten Überlebenszeit.
Welche Risiken sind denn mit den Operationen verbunden, die das Gewicht eines solchen Menschen radikal reduzieren?
Erstaunlich geringe Risiken. Wir sind selbst verwundert, dass die Patienten, die ja einer Hochrisikogruppe angehören, sehr, sehr selten operative Komplikationen entwickeln. In erfahrenen Kliniken sollten die Risiken einer Magen-Bypass-Operation nicht größer sein als zum Beispiel nach einer Gallenblasenoperation.
Was heißt eigentlich Magen-Bypass? Heißt das, dass das, was ich esse, gar nicht erst in den Magen gelangt, sondern abgeführt wird und ich deswegen nicht weiter zunehme, sondern abnehme?
Nicht ganz, aber Bypass heißt übersetzt Umgehung. Also es wird quasi eine Umgehung geschaffen, die einen Teil des Magens und einen Teil des Dünndarmes ausschaltet. Das heißt im Prinzip, kurz gefasst, es wird eine Verkleinerung des Magens durchgeführt und an diesen kleinen Magen wird ein Teil des Dünndarmes angenäht, sodass der Großteil des Magens und der Anfangsteil des Dünndarmes nicht mehr von Speisen durchflossen wird. Und das führt halt durch den kleinen Magen zu einer verringerten Nahrungsaufnahme und durch die Umleitung des Dünndarmes zu einer Mangelverdauung. Das heißt, die wenigen Speisen werden schlechter verdaut. Und das zusammen führt halt zu einem in der Regel sehr guten Gewichtsverlust.
Das bedeutet aber, dass der Patient weiterhin recht viel essen kann, was er wahrscheinlich auch muss, oder?
Nee, bei der klassischen Bypass-Operation gar nicht. Durch die Verkleinerung des Magens können die Patienten tatsächlich vor allem in der Anfangszeit sehr wenig essen. Der Magen ist, man muss sich das so vorstellen, in etwa so groß wie ein Hühnerei oder wie ein halber Joghurtbecher. Und so sind tatsächlich auch in den ersten Monaten nach der Operation die Speisengrößen definiert. Das wird im Laufe der Zeit etwas mehr, aber die meisten Patienten berichten auch tatsächlich Jahre später noch, dass die Portionsgrößen sehr klein sind im Vergleich zu vor der Operation.
Kriegen die Menschen das psychisch hin, wenn sie vorher, was weiß ich, 20 Pizzen am Tag hatten, am Ende so wenig zu essen?
In der Regel ja, das ist erstaunlich. Man denkt ja immer, dass die Magengröße Einfluss auf die Portionsgröße hat oder dass der Magen quasi den Hunger steuert. Das Ganze scheint viel komplexer zu sein und viele Hormone spielen eine Rolle in der Steuerung Hunger- und Sättigungsgefühl. Und das Erstaunliche nach diesen Operationen ist, dass diese Hormone, die unseren Hunger und unsere Sättigung steuern, sich verändern. Und faszinierend ist nach dieser Operation, dass die meisten Patienten berichten, sie hätten gar kein Hungergefühl mehr.
Dr. Johannes Sander, Experte für Adipositas-Erkrankungen, über den mexikanischen Fall Juan Pedro Franco, der von fast 600 Kilo runter will auf 120 Kilogramm. Die Hälfte hat er bereits geschafft.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Sag mal, der Wald da, darf der weg? Ja, der darf weg, der Wald. Das hat das Verwaltungsgericht Köln entschieden. Es geht um den Hambacher Forst. RWE möchte den Wald in der Nähe von Aachen roden, um dort Braunkohle abzubauen. Der BUND, der hatte gegen das Land Nordrhein-Westfalen geklagt, weil sie glauben, dass der Abbau gegen europäisches Umweltrecht verstößt. Das Kölner Gericht hat heute diese Anklage zurückgewiesen. RWE darf also jetzt anfangen, den Wald abzuholzen. Aber schon im Gerichtssaal haben Aktivisten angekündigt, dass sie es dem Energiekonzern nicht so leicht machen wollen. Pia Rauschenberger aus unserem Deutschlandfunk Nova-Team hat sich mit diesem sehr umstrittenen Stück Wald beschäftigt. Wie ist denn die Lage? Werden da heute noch die Kettensägen angesetzt oder was?
Tja, also ganz genau wollte mir das bis jetzt niemand sagen. Theoretisch ist das auf jeden Fall ab heute möglich. Also RWE hat ab heute das Recht, offiziell den Wald zu roden. Aber alle, mit denen ich gesprochen habe, verhalten sich strategisch da sehr vorsichtig und wollten nicht zu viel von ihren Plänen verraten. Einen Sprecher von RWE habe ich heute am Telefon erreicht. Der war ja der gerade in der Kohlegrube unterwegs in der Nähe von Hambach. Guido Steffen heißt der. Und der wollte nicht verraten, wann genau die Rodungen losgehen. Auf jeden Fall aber sehr bald.
Rodungen sind grundsätzlich nur in einem Zeitraum zwischen dem 1. Oktober und dem 28. Februar erlaubt, in der sogenannten vegetationslosen Periode. Danach ist das nicht mehr zulässig.
Das heißt also, dass aus der Sicht von RWE schon seit Anfang Oktober fast 2 Monate verloren gegangen sind und dass sie deshalb jetzt wohl bald anfangen wollen.
Also ist es eigentlich schon klar, dass RWE da mit Widerstand rechnen muss, oder nicht?
Genau, die Aktivisten, die im Hambacher Forst ja auch teilweise wohnen, haben in den vergangenen Wochen schon ziemlich stark mobilisiert und die Polizei wird also erstmal einige Menschen aus ihren Baumhäusern räumen müssen, bevor RWE überhaupt anfangen kann mit dem Roden. Und das passiert auch nicht zum ersten Mal, es wurden ja schon Teile des Waldes gerodet. Wie viele Aktivisten gerade im Wald sind, wollten die Aktivisten selbst nicht sagen, aber das Thema Braunkohle ist in Aktivistenkreisen gerade ziemlich populär. Es hat dieses Jahr ja auch schon mehrere Besetzungen in Braunkohletagebauten von RWE gegeben.
Und wie will der BUND weiter vorgehen?
Der BUND fährt da eher die rechtliche Schiene. Sie wollen einerseits in Berufung gehen, bei dem Urteil, was heute eben gesprochen wurde. Und andererseits haben sie einen Eilantrag gestellt, um die Rodung eben noch schnell zu verhindern. Also es gibt momentan noch 2 unterschiedliche juristische Prozesse, die beide dazu führen könnten, dass RWE die Rodungen eben doch nicht durchführen kann.
Warum ist genau dieser Wald eigentlich so umkämpft?
Da geht es eigentlich um 2 Sachen. Einerseits will unter anderem der BUND den Wald erhalten, weil sie da sagen, dass es dort Tierarten gibt, die unter Naturschutz stehen. Darüber habe ich heute mit Dirk Jansen gesprochen, der ist vom BUND in Nordrhein-Westfalen.
In diesem uralten Wald leben mehr als 100 geschützte Tierarten, unter anderem 12 Fledermausarten. Es gibt dort 2 Wochenstubenkolonien der besonders seltenen und besonders streng geschützten Bechsteinfledermaus. Wir haben zahlreiche Amphibienarten, wir haben 100 Vogelarten, wie zum Beispiel den Mittelspecht.
Aha, also es geht da um Tierschutz und um Umweltschutz oder um beides.
Genau, also Tierschutz, Umweltschutz, aber dann kommt eben auch noch dazu, dass Braunkohle der klimaschädlichste Energieträger ist. Und das spielt für die Aktivisten, die da im Hambacher Forst wohnen, eben auch eine große Rolle, dass der Hambacher Forst nämlich für diese Braunkohle weichen muss. Das hat mir zumindest heute Peter erzählt. Das ist einer von denen, die sich gerade da im Wald aufhalten und auf die Räumung sich vorbereiten.
Der Wald ist wunderschön, ne? Und ich mag den Wald. Aber grundsätzlich geht es für mich persönlich um die Klimafrage, ganz klar. Wenn wir das nicht aufhalten, zahlen wir alle dafür den Preis. Oder spätestens unsere Kinder.
Also einerseits geht es eben dem BUND um den Tierschutz und den Aktivisten auch, aber eben auch um das Klima und die Einhaltung des Pariser Abkommens. Das ist nämlich laut den Aktivisten durch diese Braunkohleförderung nicht einhaltbar.
Es hätte doch eigentlich da fast eine Einigung gegeben zwischen den Parteien. Warum hat das nicht geklappt?
Ja, das Kölner Gericht hatte da am Dienstag so einen Kompromiss vorgeschlagen. Also RWE sollte mit dem Abbauen erstmal warten und den Hambacher Wald vor allem verschonen. Sie sollten sozusagen um den Wald herum bauen. Das Gericht hat das damit begründet, dass der Kohleausstieg sowieso absehbar ist, also bundesweit und auch in NRW. Aber RWE wollte sich darauf nicht einlassen, weil sie sagen, aus bergbautechnischen Gründen ist das nicht möglich, da so um den Wald rumzugraben. Und sie wollen an die Kohle ran und sagen eben, dass unter diesem Wald 2,5 Millionen Tonnen Braunkohle lagern. Und da wollen sie natürlich ran.
Sie wollen an die Kohle ran. Aber der Wald darf jetzt erstmal weg, vielleicht dann doch wieder nicht. Also es ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Beobachten wir natürlich weiterhin für euch. Pia Rauschenberger war das.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Als ich heute von diesem neuen Brot gelesen habe, da dachte ich erst, oh, das heißt Grillbrot. Also schön Brot für den Grill, ne? Aber habe ich mich voll verlesen. Das heißt nämlich Grillenbrot. Ein Brot mit einer besonderen Zutat, nämlich Grillen. Johannes Döbbelt aus unserem Team. Wer zum Teufel isst ein Brot mit Insekten drin?
Die Finnen. Also jedenfalls stellt sich das so ein finnischer Lebensmittelkonzern vor. Der verkauft nämlich ab heute in Finnland dieses Insektenbrot. Man muss allerdings dazu sagen, da sind jetzt nicht nur Grillen drin, auch noch ein paar andere Zutaten. Aber die Grillen sind immerhin so 70 Stück, also 70 getrocknete und zu Pulver zermahlene Hausgrillen. Die machen dann ungefähr 3% des Gewichts dieses Brotes aus. Also jetzt nicht super viel. Dazu kommt dann natürlich noch Mehl und Co. und fertig ist das. Grillenbrot.
Tja, und jetzt lass mich raten, weil Insekten drin sind, ist dieses Brot auch ganz bestimmt total gesund, oder?
Klar, ja, damit wirkt der Hersteller zumindest. Der sagt, Grillen sind einfach eine super Eiweißquelle, so wie alle Insekten. Außerdem gesunde Fettsäuren mit drin, Kalzium, Eisen, Vitamin B12, alles, was man so braucht.
War ja vor einiger Zeit mal total im Trend, ein Eiweißbrot. Total mit ganz viel Eiweiß.
Ja, gibt es auch immer noch, glaube ich.
Gibt es immer noch, aber nicht mehr so viel und es ist wieder halbwegs verschwunden aus dem Regal.
Nee, ich habe es auch nie probiert.
Warum kommt jetzt so ein Brot ausgerechnet in Finnland auf den Markt?
Weil das da erst seit dem 1. November erlaubt ist, Insekten als Lebensmittel zu verkaufen. Und dieses finnische Lebensmittelunternehmen, das sagt, die Finnen, die sind bekannt dafür, dass sie gerne mal Neues ausprobieren. Und die sagen auch, wer als Finne schon sowas wie Aalquappensuppe und Brennnesselmilch auf dem Speiseplan hat, der hat auch nichts gegen Grillen. Auf dem Brot.
Wäre das Brot eigentlich bei uns in Deutschland auch erlaubt, so ein Brot mit Krabbeltierchen drin?
Nee, noch nicht, aber schon ab dem nächsten Jahr geht das. 1. Januar 2018, dann tritt nämlich auch bei uns so eine EU-Verordnung in Kraft und die erlaubt es dann auch bei uns in Deutschland, Insekten zu Lebensmitteln zu verarbeiten.
Na endlich.
Ja.
Freuen wir uns alle schon drauf. Finnische Supermärkte verkaufen ab heute ein Brot mit Grillen als Zutat. Johannes Döbbelt mit den Infos.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Natürlich doof, ne? 17 Jahre unschuldig im Knast sitzen. Das hat Richard Anthony aus Kansas so erlebt. Er wurde wegen eines Raubüberfalls verurteilt, den Doppelgänger von ihm begangen hat. Oder Richard Coley, 39 Jahre eingesessen wegen eines vermeintlichen Doppelmordes, ebenfalls unschuldig. Wer in so einer Situation das Glück hat, da wieder rauszukommen am Ende, der wird natürlich entschädigt mit Geld. Und der Amerikaner Sabin Burgess, der soll jetzt in Baltimore 15 Millionen Dollar für seinen unschuldigen Knastaufenthalt bekommen. Unser Reporter Martin Krinner hat sich diesen Fall mal angesehen und sich die Frage gestellt, was bekommen eigentlich Opfer eines Justizirrtums hier bei uns in Deutschland?
Es ist mein absoluter Albtraum, seitdem ich die Verurteilten mit Tim Robbins und Morgan Freeman gesehen habe. Du bist ein ganz normaler Mensch, lebst ein ganz normales Leben. Das Schlimmste, was du je gemacht hast, ist ein bisschen kiffen oder hin und wieder mal falsch parken. Und dann steht plötzlich die Polizei vor der Tür und sackt dich ein.
So, wir sind von der Polizei.
Wir sind jetzt ruhig und warten, was wir sagen.
So ähnlich muss sich Sabine Burgess bei seiner Verhaftung gefühlt haben.
I love Michelle, I didn't kill her.
1994 kam Burgess an einem ganz normalen Tag nach Hause und fand dort seine Freundin. Tot. Erschossen. Und für die Polizei war Burgess der ideale Täter. Ein Mann, ein junger Kerl von 24 Jahren und schwarz. Ein anderer Verdächtiger war gerade nicht zur Hand, deswegen nahm die Polizei ihn mit und buchtete ihn ein. In einem Interview mit dem Sender NBC sagte er:
When they charge you with murder, what did you think?
I couldn't believe it. I thought it was a mistake.
The test showed that you fired a gun.
That's what they said.
Did you fire a gun?
No, sir. I didn't fire no gun.
Anybody that asked, you told them you were innocent.
I told them I was innocent from the beginning.
Burgess wurde trotzdem verurteilt. Der Grund dafür: Die Polizei fälschte Beweise und hielt entlastendes Material zurück. Sie untersuchten zum Beispiel seine Hände nach Schmauchspuren, um zu sehen, ob er eine Waffe abgefeuert hatte. Das Ergebnis dieses Tests wurde aber absichtlich verändert. Außerdem wurden Aussagen aus einer Gegenüberstellung nicht ans Gericht weitergegeben, die Burgess entlastet hätten. Deswegen fuhr er ein. Erst nach 20 Jahren Knast kamen dann neue Beweise ans Tageslicht, das Verfahren wurde wieder aufgerollt und Burgess freigesprochen. Aber statt sich auf ein staatliches Entschädigungsprogramm einzulassen, verklagte er die Polizei von Baltimore. Und er bekam Recht. Die Entschädigungssumme beträgt 15 Millionen Dollar. In Deutschland wäre eine solche Summe undenkbar.
Für 20 Jahre Haft würde man in Deutschland lediglich einen Betrag von 182.500 Euro bekommen,
sagt der Strafverteidiger Udo Vetter aus Düsseldorf.
Das ist die Grundentschädigung, die man für ergangene unrechtmäßige Strafhaft erhält. Die beträgt 25 Euro pro Tag, das sind dann pro Jahr 9.125 Euro. Und wenn man schon mal eine Freiheitsentziehung miterlebt hat, was ich ja als Strafverteidiger des Öfteren bei meinen Mandanten erlebe, ist das wirklich eine Summe, bei der der Staat kein gutes Bild abgibt.
Vor allem, wenn man bedenkt, dass Sabine Burgess um die 2.000 Dollar für jeden Tag im Knast bekommen hat. Und dass so ein Justizirrtum auch hier in Deutschland relativ häufig vorkommt.
Das sind alltägliche Fälle im Prinzip. Also das kommt in jedem Gerichtsbezirk sicherlich nicht täglich vor, aber auf jeden Fall mehrmals im Monat.
Jetzt muss man dazu sagen, wer vor seiner Verhaftung einen gut bezahlten Job hatte und dann den Verdienstausfall nachweisen kann, der kann diese Grundentschädigung von 25 Euro am Tag schon nochmal anheben.
Nur erfahrungsgemäß pendeln sich auch diese Beträge dann selbst bei Akademikern vielleicht im Bereich zwischen 20.000 und 50.000 Euro auf die gesamte Zeit gesehen hinein. Also das ist dann auch wiederum nur ein kleiner Anteil des tatsächlichen Verdienstausfalls.
Und von dem Geld mal ganz abgesehen, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich sitze 20 Jahre unschuldig im Knast und dann komme ich raus, mein Job ist weg, mein Ruf ist zerstört, meine Frau hat sich scheiden lassen und die Kinder sind groß, das sind dann 200.000 Euro wirklich nur Peanuts.
Aber Hilfe wie durch Sozialarbeiter oder eine psychologische Nachsorge, die der Staat dann bezahlt, das ist, glaube ich, illusorisch und das passiert auch nicht.
Sabine Burgess sagt jedenfalls, dass er die Polizei nicht des Geldes wegen verklagt hat. Und es ist ihm zu wünschen, dass das auch wirklich stimmt. Denn erstens, die Stadt Baltimore hat gegen die Zahlung Einspruch erhoben, noch hat er also keinen einzigen Cent davon gesehen. Und zweitens, die verlorene Zeit mit seiner Tochter, die ist eh nicht mit Geld zu bezahlen.
There's no dollar amount could pay for the 20 years I missed out my daughter's life. You know. Everything that she went through, the ups and downs of growing up without a father.
Jetzt sind die beiden aber wieder zusammen, in Freiheit.
Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten.
Wenn wir über Studien berichten, kommen die meist aus Nordamerika oder Europa. Über Forschung aus Afrika wird kaum berichtet, auch deswegen, weil dort oft wenig in Wissenschaft investiert wird. Mehrere afrikanische Wissenschaftler haben jetzt in einem Appell an Politiker in ihren Ländern gefordert, dass Forschung und Wissenschaft in Afrika stärker gefördert werden. Die aktuelle Situation sei katastrophal. Es gebe pro Jahr weniger als 100 Studien in wichtigen Fachmagazinen aus Afrika, im Gegensatz zu 3.000 von Forschern aus Europa. Die afrikanischen Wissenschaftler fordern, dass ihre Länder mindestens 1% vom Bruttoinlandsprodukt für Forschung ausgeben. Im Moment ist das meist weniger als 0,5%. Mais ist das wichtigste Grundnahrungsmittel in Afrika. Wenn also ein spezialisierter Schädling die Pflanzen befällt, sind viele betroffen. Ein solcher Schädling ist der Herbstheerwurm, die Raupe einer bestimmten Schmetterlingsart. Diese gefräßige Raupe ist inzwischen in 38 Ländern Afrikas zu finden und vernichtet dort die Maisernte. Das sagt ein Vertreter der UNO-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation FAO. Demnach ist das Ausmaß des Schadens, den die Raupe anrichtet, groß. Vor allem in den afrikanischen Ländern, in denen die meisten Landwirte Kleinbauern sind und wenig Möglichkeiten zur Bekämpfung haben. Der UNO-Organisation zufolge würden normalerweise 39 Millionen Tonnen Maisernte erwartet. Davon könnte durch die Raupenplage vielleicht die Hälfte vernichtet werden. Wer Science-Fiction-Geschichten liest, liest oberflächlich. Das haben ein Englischprofessor und ein Wahrnehmungsforscher aus den USA festgestellt und der Guardian berichtet darüber. Demnach haben die Forscher Tests mit 4 verschiedenen Versionen eines Textes gemacht. Es gab eine normale Erzählung, eine Science-Fiction-Version und beide nochmal mit detaillierteren Gedanken und Gefühlen der Figuren. Die Texte wurden 150 Testlesern gegeben. Und die haben bei den Science-Fiction-Versionen weniger mit den Figuren mitgefühlt und konnten sich auch schlechter in sie und in die Geschichten hineinversetzen. Die Forscher erklären sich das so. Wenn jemand anfängt, einen Text zu lesen, merkt er oder sie schnell anhand von bestimmten Wörtern wie Warp-Antrieb oder Konzepten wie Zeitreise, dass es ein Science-Fiction-Werk ist. Und dadurch nehmen Leser offenbar an, dass dieser Text einfach ist und literarisch nicht so wertvoll. Dann gehen sie beim weiteren Lesen auf Distanz zur Geschichte und sie verstehen weniger.
Deutschlandfunk Nova.
Und jetzt haben wir noch eine ziemlich berührende Geschichte aus Australien für euch. Da wurde nämlich einer todkranken Frau ziemlich spontan ihr letzter Wunsch erfüllt. Johannes Döppelt, worum ging es dabei genau?
Ja, die Frau war in einem Krankenwagen auf dem Weg zur Palliativstation eines Krankenhauses. Also das heißt, sie war auf dem Weg zu dem Ort, an dem sie dann wahrscheinlich sterben würde. Mhm. Und auf dem Weg dahin hat sie dann die Sanitäter, die im Krankenwagen bei ihr waren, gebeten, ihr doch ihren letzten Wunsch noch zu erfüllen.
Und welcher Wunsch war das?
Sie wollte noch mal am Strand sein und das Meer sehen. Und das haben die Sanitäter dann auch gemacht. Auf Facebook schreiben sie, dass sie spontan einen kleinen Umweg zum tollen Strand an der Hervey Bay gemacht haben. Das ist an der australischen Ostküste in der Nähe von Brisbane. Und auf Facebook haben sie dann auch das Foto dazu gepostet. Und das ist echt ziemlich beeindruckend und berührend, finde ich. Da sieht man dann so das Meer im Hintergrund und davor so eine typische Bahre, die ja im Krankenwagen oft mittransportiert wird. Und die Bahre zeigt Richtung Meer. Einer der Sanitäter steht daneben und guckt dann zusammen mit der Frau Richtung Meer. Also irgendwie relativ romantisches Motiv irgendwie auch noch. Und im Text unter dem Foto steht dann weiter: Manchmal geht es nicht um Medikamente, Ausbildung oder fachliches Können. Manchmal ist es einfach Mitgefühl, das einen Unterschied macht.
Australischen Rettungssanitäter haben einer todkranken Frau spontan ihren letzten Wunsch erfüllt. Noch einmal am Strand sein und das Meer sehen.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Dass in China kurze Worte mehrere und zum Teil auch ausführliche Bedeutungen haben können, das wissen wir alle. Heute lernen wir diesen chinesischen Begriff.
Ba su.
Gemeint sind mit Ba su naive, gebildete Menschen, die sich zum Beispiel für Frieden, Gerechtigkeit, Flüchtlinge, Minderheiten oder die Umwelt einsetzen. Und unter diesem Hashtag Ba su wird momentan in China über unsere Kanzlerin gelästert. Merkel sei eine weiße Linke, sie sei sehr naiv. Das alles im Zusammenhang mit den geplatzten Jamaika-Sondierungen und mit ihrer Politik. Die chinesischen Medien, die sprechen von Umwälzungen in Deutschland. Wir fragen uns, was ist da los? Wir fragen die Sinologin und Politikwissenschaftlerin Christine Schick-Kupfer. Hallo.
Schönen guten Abend.
Frau Schick-Kupfer, welches negatives Bild wird denn in den chinesischen Medien gerade von Deutschland gezeichnet?
Also ganz grundsätzlich finde ich den Begriff negativ nicht sehr hilfreich, weil das ist ja genau das, was uns die chinesischen Medien immer vorwerfen. Sagen wir vielleicht kritisch. Mhm. Und kritisch sind natürlich nicht alle Medien, sondern es sind vor allen Dingen Stimmen aus den sozialen Medien, die diese Stimmung sozusagen befördern. Wir haben natürlich auch sehr neutrale, sachliche Berichte, einfach was da passiert ist. Wir haben allerdings auch Berichte vor allen Dingen von den parteistaatlichen Medien, dass das sozusagen ein weiterer Beleg dafür ist, dass die liberalen Demokratien und generell der Westen sozusagen zum Scheitern verurteilt ist.
Hm. Warum? Ist das einfach Propaganda, um das eigene System besser nach vorne zu stellen, zu sagen, wir sind die Besten?
Das ist in der Tat ein Grund, das haben wir nochmal ganz deutlich auch gehört von Xi Jinping, dem Staats- und Parteichef selbst, jetzt vor rund 4 Wochen, dass man eben das eigene System für besser und effizienter hält. Aber ganz grundsätzlich denke ich, das sind ja teilweise auch Stimmen, die man hier in anderen Medien auch findet. Und ein kleiner Hoffnungsschimmer auch, dass es durchaus auch in den chinesischen Medien unterschiedliche Nuancen zu hören und zu lesen gibt.
Im Netz, da wird gerade Merkel mit diesem Wort Baizu verspottet. Habe ich das eben halbwegs richtig übersetzt oder gibt es da mehrere Deutungen?
Das ist schon sehr gut. In der Tat, also Bai Wei steht für Menschen, die aus Europa und den USA kommen. Tor steht für links. In der Tat ist damit aber primär gemeint, Menschen, die sich für benachteiligte Gruppen einsetzen, auch für Themen wie Umwelt und für soziale Wohlfahrt. Und in der Tat, die so politisch überkorrekt sind, die Realität verkennen und sich so ein bisschen in ihrer eigenen moralischen Überlegenheit sonnen.
Also wenn Merkel so beschrieben wird, zum Teil sind das doch eigentlich ganz positive Merkmale. Was werfen Sie ihr denn genau vor?
Der Begriff grundsätzlich ist schon sozusagen im Jahr 2015 mal hochgekocht im Zuge der Flüchtlingskrise. Und da haben chinesische Netizens Merkel, wie manch andere in Europa, ja auch Naivität unterstellt und Realitätsferne. Und auch aus chinesischer Sicht ist sie praktisch mitverantwortlich für das Erstarken von populistischen Stimmungen oder von rechtspopulistischen Parteien generell. Und in der Tat sehen viele Chinesen sie dann auch in der Schuld für ein generell instabileres Europa aus Sicht mancher Chinesen.
Wenn wir mal auf die Chinesen selbst gucken, also wenn wir auf Gerechtigkeit, Flüchtlingskrise, Minderheiten schauen, ich weiß, dass die Chinesen sich bei Umwelt besonders einsetzen in den letzten Jahren, aber Gerechtigkeit, Flüchtlinge, Minderheiten sind nicht die Lieblingsthemen?
Auch da ist natürlich zu betonen, wie gesagt, das sind nicht alle Chinesen, es ist ein Teil, sicherlich auch nicht die Mehrheit. Da gibt es unterschiedliche Motive. Das sind zum einen Chinesen im Ausland, die sagen, naja, wir haben hart gearbeitet, um uns zu integrieren und jetzt den Flüchtlingen wird sozusagen alles sehr leicht gemacht. Die bekommen quasi alles umsonst. Das ist eine wichtige Gruppe. Eine zweite Gruppe sind Leute, die generell Vorbehalte gegenüber vor allen Dingen muslimischen Flüchtlingen haben, auch Angst oder einfach eine Ablehnung gegenüber Muslimen generell. Und es gibt auch so eine grundsätzliche sozial-darwinistische Mentalität in China. Also der Staat soll nicht zu viel unterstützen und jeder ist so ein bisschen seines Glückes Schmied.
Hashtag Basu. Die naive, weiße, linke Kanzlerin Angela Merkel. Sinologin und Politikwissenschaftlerin Christine Schick-Kupfer hat uns den Begriff eingeordnet.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
An diesem Stuhl sägt niemand. Deutschlandfunk Nova ist hier, am Stuhl der Bundeskanzlerin. Die Sondierungen sind geplatzt, das Wahlergebnis ist das schlechteste seit Jahrzehnten. Die CDU, die hätte allen Grund an Merkel zu zweifeln. Passiert aber nicht. Sie sitzt sicher im Sattel. Ein Grund wird gerne genannt, es sei noch kein Nachfolger aufgebaut worden. In der CSU hingegen möchte gerne Nachfolger den Amtsinhaber ablösen. Da geht es um Seehofer und um Söder. Da klappt es auch nicht so richtig. Dann lass uns doch mal darüber sprechen, wie man ordentlich einen Nachfolger aufbaut. Gibt es da positive Beispiele? Fragen wir den Politikwissenschaftler Thorsten Faas. Herr Faas, entweder gelten die möglichen Nachfolgerinnen oder Nachfolger als Königsmörder oder sie wirken, als wären sie mit Gnade des Vorgängers ins Amt gekommen. Habe ich da eine Variante vergessen?
Naja, es gibt natürlich manchmal Situationen, wo ein Amtsinhaber ganz plötzlich aus dem Amt ausscheiden muss. Und dann stellt sich eher so schlagartig die Frage, schockartig manchmal für Parteien, wer soll's denn jetzt machen, wenn nämlich genau niemand in den Startlöchern steht. Ansonsten ist es tatsächlich eine große Herausforderung, im politischen Betrieb Übergaben tatsächlich souverän gut zu organisieren. Und es gibt tatsächlich viele Beispiele, wo das eher nicht gelungen ist.
In der CDU heißt es, wir haben keinen Nachfolger für Merkel aufgebaut bisher. Wie geht denn so ein Aufbau? Kann es da überhaupt eine Person geben, die von fast allen gewollt und akzeptiert wird?
Naja, ich glaube, es gibt schon Kandidaten, Kandidatinnen mitunter, die einfach so eine natürliche Autorität haben und die dann als Nachfolger einfach qua Ansehen, qua Kompetenz sozusagen wirklich die natürlichen Folgekandidaten wären. Wolfgang Schäuble war so jemand, der in der Union, in der CDU ja lange Zeit als Nachfolger galt, dem aber eben Helmut Kohl nicht den Platz freigemacht hat und der dadurch so ein wenig tragisch am Ende eben nicht der Nachfolger wäre, obwohl er, glaube ich, unbestritten gewesen wäre. Bei Frau Merkel ist es eher so, dass sie natürlich in ihren frühen Jahren durchaus auch bewusst eher Konkurrenten klein gehalten hat. Wir denken an die vielen Herren, die mal im Amt waren, die es dann unter ihr nicht mehr gewesen sind. Und danach kam eigentlich nicht mehr viel. Sie hat ein sehr fein austariertes Geflecht in der Union um sich herum, von Personen, die sie eigentlich nicht in Frage stellen, die sie auch nicht wirklich herausfordern. Und daher kommt dann diese Wahrnehmung, naja, wo ist eigentlich die Nachfolgerin, der Nachfolger, den sie aufgebaut hat? Und tatsächlich, den sieht man nicht. Es gibt nicht die eine Person, die natürlich ihre Nachfolgerin, ihre Nachfolger wäre.
Aber jetzt ist so langsam die Zeit, sich zu positionieren. Mal angenommen, Ursula von der Leyen oder Jens Spahn hören uns gerade zu. Die wollen vielleicht Merkel beerben. Was würden Sie raten? Bei Merkel anrufen und sagen, hallo, ich würde dich gerne mal treffen, wir sprechen über unsere Zukunft oder besser in der Partei die Strippen ziehen, dass wenn der Fall mal eintritt, alle sagen, ja, hier, den Spahn, den würden wir nehmen.
Ja, klar ist, dass eine Nachfolgerin, ein Nachfolger die Unterstützung der Fraktion, der Partei haben muss. Insofern ohne breite Unterstützung in der Partei, in den Gremien, letztlich natürlich auch bei der Basis wird kein Nachfolger ins Amt kommen. Und auch Frau Merkel selber, oder wir sehen es jetzt mit Blick auf Bayern bei der CSU, auch die Überlegungen von Seehofer sind natürlich einerseits persönlich geprägt, keine Frage, aber auch er muss natürlich überlegen, wen kann er denn vorschlagen, der Unterstützung in der Partei bekommt. Also sich zu vernetzen, eine sogenannte Machtbasis aufzubauen, ist sicher notwendige Bedingung, um bereit zu stehen. Aber die Amtsinhaberin, der Amtsinhaber hat natürlich oft so ein natürliches Vorschlagsrecht. Insofern sollte man sich auch mit dem gut stellen. Der Anruf ist, glaube ich, trotzdem keine allzu gute Idee, weil der doch sehr deutlich signalisiert, dass man die Person gerne ersetzen würde. Und da habe ich bei Frau Merkel aktuell den Eindruck, eigentlich ist sie durchaus noch bereit, hat vielleicht sogar mehr Lust denn je darauf, noch ein bisschen im Amt zu bleiben.
Ihre Meinung, wer Merkel irgendwann mal beerben will, was müsste diese Person mitbringen? Sollte sie eher ein Double von Merkel sein oder lieber das komplette Gegenteil?
Ja, Merkels Stil war ja durchaus so etwas präsidial geprägt. Sie hat sich eigentlich an vielen Stellen nicht klar positioniert innerhalb der Partei. Sie gehört nicht unbedingt einem bestimmten Flügel an. Und ein Nachfolger, wenn man sich vorstellt, der oder diejenige wäre klar positioniert, das würde natürlich in der Partei Flügelkämpfe auslösen und das würde der Partei wahrscheinlich nicht unbedingt gut tun. Insofern jemand Integrierendes, der ihr durchaus auch vielleicht nahesteht, das wäre, glaube ich, kein schlechtes Profil für einen Nachfolger. Und manchmal fällt ja dann auch der Name Peter Altmaier, der ihr immer sehr, sehr nahe steht, der als Kanzleramtsminister auch sehr, sehr nah dran an vielen Entscheidungen war. Also auch den sollte man vielleicht durchaus im Blick behalten.
Sagt Thorsten Faas, Professor für politische Soziologie am Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft an der FU Berlin. Und das war die Redaktionskonferenz an diesem Freitagabend und für diese Woche. Johannes Döbbelt war dabei.
Und ich sage tschüss.
Und mein Name ist Ralf Günther. Bye, bye.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.